Startklar für Hydrohelden, der Hydraulik-Podcast mit Lars Benk und Andreas Klöß.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Hydrohelden-Podcast-Folge. Wir sind jetzt bei Folge 31 angelangt. Mein Name ist Andreas Klöß und bei mir ist wie immer der Lars Benk. Hallo Lars.
Hallöchen.
Ja, heute haben wir wieder ein spannendes Thema mitgebracht. Und zwar geht es um das Thema Ölleckagen, insbesondere auf Baustellen. Dazu haben wir uns wieder einen Gast eingeladen und wir freuen uns ganz besonders, dass heute die Nadine Lottermoser bei uns ist. Hallo Nadine.
Hallo ihr beiden. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Sehr, sehr gerne. Nadine, stell dich doch einfach mal kurz vor.
Mache ich gerne. Ja, ich bin Nadine Lottermoser. Ich bin 41 Jahre alt und lebe in der wunderschönen Voreifel. Ich bin Produktmanagerin in der Eufix GmbH. Die hat ihren Sitz in Köln. Vielleicht noch kurz zu meinem Werdegang. Genau, ich habe erst eine klassische kaufmännische Ausbildung gemacht, danach BWL studiert an der Uni Köln und hatte den Schwerpunkt Supply Chain Management und Logistik und habe dann nach dem Studium so gute 11 Jahre in einem internationalen großen Konzern gearbeitet, auch im Bereich der Logistik und Supply Chain. Und war dort in verschiedenen Rollen unterwegs, oft Projektleitung für ganz verschiedenste Themen oder halt auch Kundenmanagement, internationale Kundenbetreuung. Ja, sehr verschieden und breit aufgestellt. Und vor gut 2,5 Jahren bin ich dann zur Eufix GmbH gestoßen und bin jetzt im spannenden Bereich der Hydraulik und der Baumaschinenwelt unterwegs.
Und wie ist so dein erster Eindruck der Baumaschinen- und Hydraulikwelt?
Ja, super spannend. Ganz, ganz, ich würde sagen, auch eine spezielle Branche mit speziellen Ansprechpartnern, aber super, super positiv. Also sehr offen. Wir sind viel das letzte Jahr auf Messen und Veranstaltungen unterwegs gewesen. Deshalb habe ich auch mit sehr, sehr verschiedenen Leuten gesprochen. Wir haben grundsätzlich für unser Produkt, da kommen wir ja gleich noch dazu, auch ganz verschiedene Zielgruppen, mit denen wir sprechen. Sei es Händler, OEMs, aber genauso auch der Baumaschinenfahrer oder auch genauso Bauleiter von der Baustelle. Also es ist sehr breit aufgestellt und macht unheimlich viel Spaß.
Ja, freut, super, hört sich gut an. Was machst du in deiner Freizeit, wenn du nicht im Bereich der Hydraulik unterwegs bist?
Ja, in meiner Freizeit, also ich verbringe sehr viel Zeit mit meiner Familie. Ich habe 2 Töchter im spannenden Alter von 9 und 6 Jahren. Das heißt, da bin ich immer sehr gefordert und damit ist auch schon ein Großteil meiner Freizeit dann verbucht. Ja, wir sind grundsätzlich sehr aktiv, machen viele Ausflüge. Ich treffe mich sonst natürlich auch gerne noch mit Freunden. Und ja, ehrlich gesagt, so ein bisschen, wenn ich dann noch Zeit darüber hinaus habe, ist dann mein persönliches Stressventil der Tennisplatz. Also ich spiele schon sehr, sehr viele Jahre Tennis und mache das unheimlich gerne. Und das ist für mich auch so das, die Gegenwelt, in der ich tatsächlich dann auch den Kopf frei bekomme. Und Sport ist super wichtig dafür. Ich gehe sonst noch gerne joggen. Aber das ist immer ganz, was man ganz unproblematisch noch einfließen lassen kann in den Alltag, weil beim Tennis braucht man nun natürlich auch immer einen Gegner. Und ansonsten bin ich sehr naturverbunden. Ich bin gerne in der Natur. Ich gehe super gerne wandern. Zum Leidwesen auch meiner Familie scheue ich die gerne dann auch vor allem die Berge hoch im Urlaub. Also das tatsächlich noch. Ja, und ich bin persönlich immer der Meinung, auch wenn man viel einen großen Spagat macht und auch wenig Zeit hat, finde ich es immer sehr wichtig, auch irgendwas noch für die Gesellschaft zu tun. Also ich bin eigentlich durchgehend immer in irgendeinem Ehrenamt tätig. Aktuell für unseren Tennisverein als Sportwartin. Zuvor war ich 6 Jahre in einem Förderverein, erste Vorsitzende. Also ich habe schon ganz verschiedene Ehrenämter durchgeführt und finde das auch immer ganz wichtig, da ein bisschen was zurückzugeben und auch da was Zeit reinzustecken. Wenn das jeder tun würde, dann wäre das auch ein sehr positiver Effekt.
So hört sich auf jeden Fall. Hört sich aber nach einem sehr, sehr busy Leben an.
Ich wollte gerade fragen, dein Tag hat schon 24 Stunden, oder?
Ja, ich glaube, der liebe Gott hat mir ein bisschen mehr Energie mitgegeben. Ja, ich beantworte es einfach mal so.
Sehr schön.
Ich lege selten die Füße hoch. Das ist tatsächlich einfach auch so meinem Naturell und Ja, also mein Tag hat genauso viele Stunden, aber ich glaube, ihr seid auch eher so die Machertypen und da würde ich mich auch einreihen.
Ja, ich sag ja immer, ne, der Tag hat 24 Stunden, nimmst die Nacht noch dazu, hast du 48, also das passt
das
schon irgendwo.
Das wäre natürlich toll.
ja, jetzt bist du ja bei Oilfix. Was hast du denn da für eine Funktion? Du hast jetzt schon gesagt, so technische Produktmanagerin. Was kann man uns darunter vorstellen?
Ja, ich frage mich das manchmal selber. Wir sind nämlich ein super kleines Team. Also wir sind aktuell im Kernteam 3 Personen. Das heißt, auch in so einem kleinen Team und gerade in dieser frühen Phase, man kann ja sagen, es ist schon so Startup-ähnlich, es ist tatsächlich auch so, dass alle alles machen und dass wir auch alles im Team immer abstimmen und auch Strategien gemeinsam abstimmen. Grundsätzlich hast du vollkommen recht, auf meiner Visitenkarte steht Produktmanagement. Das ist auch so der Startpunkt bei mir gewesen. Also ich habe angefangen in dem Zeitfenster, wo wir jetzt noch nicht am Markt waren. Das heißt, wo es einen ersten fertigen Prototypen gab, der, sage ich mal, irgendwie funktioniert hat. Und dann haben wir daraus dann das fertige Produkt für den Markt gemacht. Und diese Phase habe ich mitbegleitet, das heißt inklusive der technischen Dokumentation. Und allem, was man so braucht, genauso auch Lieferantenauswahl, Integration in die Produktion, eine Serienfertigung, bis wir dann halt so weit waren, letztes Jahr im Februar, dass wir den Markteintritt wagen konnten und wollten. Und seitdem bin ich tatsächlich sehr viel, sieht man mich vertrieblich, das heißt auf den ganzen Veranstaltungen und Messen der Branche sind wir unterwegs, genauso halt Vertriebsstrategien, Finance-Themen dahinter. Marketing, Social Media ist super wichtig, ne? Oder ich bin in so einem Podcast wie hier heute. Also es ist eine ganz große Bandbreite, genauso aber auch Sparringspartner für unseren Techniker und unsere Produktion, Produktionsmengen abstimmen, aber genauso auch Weiterentwicklungen besprechen, was könnten die neuen Produktvarianten sein. Also es ist ein bunter Blumenstrauß an Themen, aber genau das ist auch die Challenge und macht Spaß.
Ja, das macht's dann spannend, genau, ja, weil es halt, genau. halt unheimlich viel Abwechslung hast dann in dem Bereich. Jetzt steht auf eurer Webseite, Öllekagen stoppen, nicht die Baustelle. Was muss man sich genau darunter vorstellen?
Ja, das ist eigentlich ein sehr guter Aufhänger, weil natürlich zeigt das ja auch im ersten Moment direkt das Problem, um das wir uns kümmern, die Öllekagen. In dem Fall, im Fall von Schlauchplatzern an mobilen Arbeitsmaschinen. Und tatsächlich auch dann direkt die Konsequenzen, auf die weist es dann hin, die es hat. Ne? Also wenn man jetzt mal so einen Schlauchplatzer definiert oder sagt, was ist das denn überhaupt, dann muss man sagen, es gibt verschiedene Ursachen, warum genau sowas entstehen kann. Also das können tatsächlich einfach so Themen sein wie Alterung oder auch einfach schlechtes Schlauchmanagement, was dahinter steht, dass einfach da die Wartungszyklen und Tauschzyklen nicht so eingehalten werden, wie es eigentlich auch vorgegeben ist. Aber in den meisten Fällen muss man tatsächlich auch sagen, ist dann dieser Schlauchabriss oder Beschädigung durch Fremdeinwirkung verursacht. Ne? Mhm.
Aber sowas gibt's doch gar nicht, oder? Gibt's auf Baustellen Schlauchplatzer? Da geht ja, doch das, nie ein Tropfen Öl in die Erde, oder?
Ja. Da hast du vollkommen recht. Das ist natürlich genau eins der Themen, was uns auch immer wieder begegnet. Also das ist tatsächlich auch oft die Meinung, die dann herrscht. So, oder viele, die auch sagen, ja, Schlauchplatz habe ich schon mal von gehört, aber wir haben das ja nicht. Das gehört tatsächlich auch zu unseren Top 10 Fragen. Also ich kann es schon mal vorwegnehmen. Nein, jeder hat genau das. Und da ist es auch total egal, in welchem Bereich man arbeitet im Baustellensektor. Also ob es dann wirklich klassischerweise der Abbruch ist oder auch im Tiefbau, im Recyclingumschlag, im Gewässerbau. Also in all diesen Bereichen passiert das, weil die mobilen Arbeitsmaschinen genauso gebaut wurden, wie sie gebaut wurden und auch da einfach eine Anfälligkeit haben, beziehungsweise dieser Ölaustritt dann auch unangesteuert geschieht im Fall eines Schlauchplatzers. Also das ist genau unser Themengebiet und da muss man halt auch sagen, bisher war der Stand der Technik dann einfach so, dass wenn ich so einen Schlauchplatzer habe, muss ich irgendwie versuchen, meinen Bagger aus dieser Situation raus zu manövrieren, den Ausleger abzulegen und die Maschine auszuschalten. Und in dieser ganzen Zeit tritt halt ungehindert das Öl aus, bis die Maschine entweder halt ausgeschaltet ist oder dann letztendlich auch im schlimmsten Fall der Tank leer ist. Also auch das kann passieren. Ne? Das ist genau das Thema, um das wir uns kümmern. Und und tatsächlich muss man auch, da sind vorne Kugelhähne verbaut. Das heißt, als Maschinist auch nochmal irgendwie ein passendes Werkzeug am besten in der Fahrerkabine finden und dann noch an beiden Seiten den Kugelhahn versperren. So, das ist der Zustand gewesen, den es bisher gab. Und da haben wir uns gedacht, das muss doch irgendwie besser gehen. Und dafür könnten wir doch eine Lösung entwickeln. Beziehungsweise erstmal auch ehrlich gesagt gedacht, da muss es doch irgendwas am Markt geben. Oder auch einer der Hersteller wird doch sicherlich dafür eine Lösung haben.
Das heißt also, wenn man über das Thema Schlauchplatzer spricht, dann hast du natürlich das Problem, dass Öl ja einfach in das Erdreich fließt zum Beispiel. Das heißt, eine Riesenfolge für die Umwelt. Und dann wird jetzt der eine oder andere kommen und sagen, ja, aber ich habe doch Bioöl. Ne? solche Aussagen hört man ja dann auch. Welche Auswirkungen gibt es denn da wirklich für die Umwelt, wenn dann so ein Schlauchplatzer passiert auf einer Baustelle?
Ja, also du hast jetzt gerade tatsächlich schon die Top 1 getroffen mit der Aussage, aber ich habe doch Bioöl auf der Maschine. Oder Bioöl läuft in den Boden, ist doch gar kein Problem. Das ist halt oft ein Irrglaube. Also tatsächlich ist genau das der Punkt. Dieser Ölaustritt ungehindert in den Boden. Und da ist es völlig egal, ob es ein Bioöl ist oder ein synthetisches Öl. In jedem Fall ist es eine riesige Umweltverschmutzung. Und da kann man tatsächlich sagen, das kann man auch belegbar überall recherchieren, 1 Liter Öl verschmutzt bis zu 1 Million Liter Grundwasser. Und das ist schon eine irre Zahl. Also als ich das erste Mal gelesen habe, ich bin fast umgekippt und habe gedacht, das kann nicht sein. 1 zu 1 Million ist ein Riesenverhältnis. Und da muss man halt sagen, wenn man dann überlegt, wie viel austritt, wenn man sich jetzt nur mal einen Schlauchplatzer überlegt, was da an Öl rauskommt. Also man kann, ist natürlich abhängig von der Pumpenleistung, es ist abhängig von dem Rohr- oder Schlauchmaß. Ne, habe ich jetzt da DN20, DN25, DN32, was auch immer. Und natürlich ist ein ganz entscheidender Faktor auch die Zeit pro Sekunde. Man kann sagen, pro Sekunde treten schon 5 bis 15 Liter aus. Und ich möchte mich nicht auf eine Zeit festlegen, aber unter 10 Sekunden ist schon sehr unrealistisch, das Ganze zu handeln, so, ne, bis, dass man wirklich ausschaltet, weil man halt auch einfach diesen Reparaturzustand benötigt. Also das heißt, kann er jetzt nicht den Ausleger irgendwo oben in der Luft lassen, kann und möchte dann, dass einer der mobilen Schlauch-Service-Anbieter dann kommt und dort in der Höhe das Ganze montiert. Das heißt, ich muss irgendwann die Maschine wieder anmachen und den Ausleger ablegen. Ja. Also das heißt, es ist ein riesen Umweltthema, das zum einen, diese Verseuchung des Bodens. Und tatsächlich ist das aber auch alles geregelt gesetzlich. Das ist auch nochmal so ein interessanter Punkt. Also das Wasserhaushaltsgesetz oder auch tatsächlich das Umweltschadengesetz, das regelt genau solche Fälle. Und jeder dieser Ölschäden, und das ist, ich muss nochmal sagen, es ist so ein bisschen was ich auch mal predige, egal ob Bioöl oder synthetisches Öl, es ist melde- und sanierungspflichtig. Und das ist ganz entscheidend.
Ist es denn den Betreibern, den Maschinenführern, den Verantwortlichen auf der Baustelle, ist es denen so durchweg bekannt? Also das müsste ja eigentlich schon klar sein, oder?
Ich sag darauf mal ein ganz klares Jein.
Jein, okay, das ist gut. Das ist gut.
Also es ist natürlich sehr unterschiedlich, mit wem man spricht. Grundsätzlich kann man sagen, den meisten ist es schon bewusst. Also wir haben Ausnahmen oder auch tatsächlich schon mit Herstellern und Händlern gesprochen, die uns das nicht geglaubt haben, dass das so ist und auch gesagt haben, Wahnsinn, warum hat uns das vorher keiner gesagt? Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass die meisten das wissen. Und jetzt muss man aber fairerweise dazu sagen, also ja, die Branche, die Baubranche, ist noch nicht die nachhaltigste Branche, aber grundsätzlich auch in den Gesprächen geht immer sehr klar hervor, es ist ja keiner da, der sagt, ey, das Öl im Boden ist super. Ne? Also es ist jetzt wirklich nicht die Meinung, dass es so völlig egal ist. Also das nicht, das würde ich jetzt nicht bestätigen. Wir hören zwar immer wieder auch gerne diesen wirklich schrecklichen Spruch und ich zitiere ihn jetzt einmal, Öl kommt aus dem Boden und geht zurück in den Boden. Also das ist schon einer der Dauerbrenner, aber wenn man sich mit den Leuten halt ein bisschen bisschen länger unterhält, dann merkt man auch, dass da eigentlich auch gar keiner Lust hat, dass dieses Öl in den Boden läuft. Aber zugleich, fairerweise muss man auch sagen, so eine Schadenssanierung ist super kostspielig und teuer. Es hat natürlich auch keiner das Geld übrig oder auch ja nicht die höchste Motivation, so viel Geld auszugeben, um diesen Schaden zu sanieren. Aber da muss man halt sagen, bisher gab es auch keine technische Lösung für genau dieses Problem. Das haben wir halt jetzt geschaffen. Und so hat sich die Branche auch vielleicht einfach genau an dieses Vorgehen dann gewöhnt. Und ist es einfach gewöhnt, das Problem so zu lösen. Ich trage da mal eine Schaufel ab, kipp da was Erde oder Sand drauf und beerdige damit mein Problem. Ja, also das machen sie nicht, weil sie es toll finden. Es ist tatsächlich genau ja, durch das begründet, was ich gesagt habe.
Ist ja keine Absicht an der Stelle. Ne? Das ist natürlich schon richtig, wie du sagst. Was mich tatsächlich so ein bisschen wundert, ist erstens, dass es keine Lösung bisher gab. Mhm. Von dem her würde ich jetzt mal behaupten, aus der Ferne, die müssen das ja jubelschreiend alle annehmen, oder? Wie kommt denn das Thema dann am Markt an? Ihr seid jetzt auf vielen Messen gewesen. Ihr habt ja auch ein paar tolle Videos gemacht und sowas. Wie ist denn da das Feedback dann vom Markt? Wie wird das angenommen, das ganze Thema?
Mhm. Also grundsätzlich sehr positiv im ersten Schritt, also dass viele sagen, endlich und warum gab es dann noch keine Lösung? Und vielleicht auch da, wir haben noch gar nicht so genau drüber gesprochen, was unsere Lösung ist, würde ich das kurz noch einfügen. Damit auch
wäre eine Zwischenfrage.
Gut, ja.
Genau, weil wir setzen immer alle voraus, dass alle wissen, ja, was ist denn Oilfix? Aber genau, wir haben bisher sehr viel über die Problemstellung gesprochen, die ja auch genau dazu geführt hat. Ja, also wir haben uns ja genau diese Frage gestellt, warum gab es da noch nichts, warum gibt es nichts? Und waren auch sehr erstaunt, als wir festgestellt haben, okay, keiner der Hersteller hat wirklich an dieses Thema gedacht. Auch Patentschutz gibt es auf das Thema nicht. Also den haben wir jetzt mittlerweile. Und ja, unser Produkt vielleicht, um das einmal ganz kurz noch zusammenzufassen. Wir sind ja jetzt kein Hersteller von Baumaschinen. Das heißt, wir haben uns eine Lösung überlegt in Form von Komponenten. Das sind Hydraulikventile, die quasi den Kugelhahn ersetzen. Das heißt, der serienmäßig verbaute Kugelhahn wird demontiert an beiden Seiten und an diese Stelle werden die Hydraulikventile gesetzt. Die Ventile sind untereinander hydraulisch über Steuerleitung verbunden und das aktive Ventil wird über eine Stromleitung, die aus der Fahrerkabine kommt, dann angesteuert. Und damit halt das Passive direkt mit. Und ist eigentlich schon ganz fast das meiste schon erklärt technisch. Das heißt, es braucht noch eine Leckölleitung, eine drucklose. Und damit kann man eigentlich jede Maschine in den entsprechenden Größen auch dann nachrüsten mit dem entsprechenden Montagekonzept. Und im Falle eines Schlauchplatzers kann jetzt der Maschinist, die Maschinistin einfach auf einen Knopf drücken und dann ist die Leitung sofort dicht. Also das heißt, der Ölaustritt ist komplett gestoppt und man kann dann tatsächlich ganz in Ruhe die Maschine noch aus dieser Situation rausmanövrieren. Man kann, also alle anderen Funktionen sind weiter voll nutzbar. Nur die zur Zusatzhydraulik zum Anbaugerät nicht, weil das ist auch die Leitung, die am meisten dann betroffen ist und die entsprechend auch diese Nachsaugventile verbaut hat, die dann das Öl immer weiter nachschieben. Und so kann man ganz in Ruhe den Ausleger ablegen und hat dann halt nicht dieses Schadensausmaß, und dann auch noch einfach viele andere positive Effekte, die das mit sich bringt, ne? Weil da spritzt 90 Grad heißes Hydrauliköl aus. Das ist halt auch wirklich ein Arbeitssicherheitsthema für die Leute, die auf der Baustelle sind, im innerstädtischen Bereich, für Passanten und auch darüber hinaus, ne? Wenn man so ans Thema Brandschutz denkt, heißes Öl auf einer Maschine ist auch nicht gerade förderlich, ne? Da kann auch schnell was passieren. Genauso ist es eine Ersparnis. Also zum einen habe ich natürlich nicht die großen Kosten für diese Schadenssanierung, aber ich muss auch kein Öl nachfüllen. Und auch tatsächlich, das muss man auch sagen, jeder Liter Öl, der nicht nachgefüllt wird, ist auch einfach gut für die Maschine, ne? Aus technischer Sicht. Hat tatsächlich auch was für seine Haftung getan, weil so wie ich das eben schon gesagt habe, ist jeder Schaden melde- und sanierungspflichtig. Und wenn ich das nicht tue, hat jeder der Geschäftsführer auch entsprechend dann Haftungsrisiken, die mit einhergehen.
Genau. Da habe ich das heißt, den Gedanken ganz kurz, der mir dazu einfällt, ist das ein Thema für Versicherer auch, dass die sagen, ja, wir wollen, dass ihr da das Eulfix in Zukunft einsetzt? Also ist nur so als Gedanke, weil ja. man dann...
Also wir sprechen auch mit Versicherungen unter anderem.
Okay, das wäre jetzt so ein Gedanke gewesen, den ich da gehabt hätte.
Genau, das ist
ja, macht ja Sinn. Macht ja definitiv Sinn, ne? Wir meinen, es haben ja alle was davon. Die Umwelt hat als erstes was davon, der Maschinenbetreiber hat was davon und die Versicherung am Ende des Tages auch, wenn es dann um die Zahlung von so einem Schaden dann geht. Ich denke, da wird man irgendwie versichert sein. Aber einfach gesagt, ich stell mir das jetzt bildlich vor, ich bin Maschinist von einem Bagger, ich sehe, mein Schlauch ist geplatzt, ich hau auf den roten Buzzer und dann ist das Ding aus.
Er ist blau tatsächlich. Genau, ein blau leuchtender Schall.
Oh, blau, okay.
Genau, das heißt, man kann ihn auch entsprechend, also ja, unsere Firmenfarbe ist blau und wir fanden, also es ist passend und entsprechend auch im Dunkeln oder ne, wenn es jetzt einfach nicht hell ist, findet man den Schalter auch, egal wie er verbaut ist. Also es gibt verschiedene Schaltervarianten. Genau, ich hau da drauf. Es passiert nichts, außer dass ich halt in dem Moment die Funktion nicht mehr ansteuern kann. Die Leitung ist dicht. Also auch wenn ich das mal aus Versehen mache oder auf diesen Schalter draufkomme, es passiert nichts. Ich drücke einfach nochmal drauf. Bestromt sind die Ventile dann wieder geöffnet. Also verhalten sich eigentlich wie ein ganz normaler Kugelhahn, sage ich mal. Aber im Notfall oder in dieser Situation hat man halt einfach die Sicherheit, dass kein Öl austritt. Genau, das ist die Lösung. Also wir sagen auch ganz gerne, so der ferngesteuerte Kugelhahn. So kann man es eigentlich nennen.
Sehr schön. Ja. Es gibt ja da auch ein richtig cooles Video dazu. Ihr habt ja so ein schönes Video auf der Webseite. Du hattest mir mal erzählt, es ging ja ziemlich viral, das ganze Thema. Jetzt können die Zuhörer das Video ja nicht sehen. Erklär mal kurz, was passiert denn da?
Ja, das war eigentlich eine ganz spannende Geschichte, die wir Anfang des Jahres im Choreum gemacht haben. Und zwar haben wir letztes Jahr bei den ganzen Veranstaltungen und Messen einfach gemerkt, dass die Menschen, mit denen wir sprechen, auch Bilder sehen müssen. Weil auch wenn ich eben gesagt habe, sehr viele kennen es einfach aus ihrem Alltag, es ist trotzdem so, dass Bilder einfach nochmal eine andere Sprache sprechen. Und wir auch einfach in den Gesprächen festgestellt haben, dass viele denken, dass das Problem nur existiert, beispielsweise im Abbruchbereich. Oder dass das Thema nur relevant ist, genau bei diesen Longfront-Maschinen, wo dann halt auch schnell 300-400 Liter austreten. Und wir wollten einfach damit auch zeigen, weil es auch tatsächlich ein sehr totgeschwiegenes Thema ist, wenn du bei Social Media schaust, man findet nichts dazu, man muss aber ja auch fairerweise sagen, wer hat noch unbedingt Zeit und Lust, das Ganze zu filmen, sondern ist ja auch erstmal in einer hektischen Situation. Das heißt, man findet dazu kaum Videomaterial, sodass wir uns gesagt haben, wir simulieren jetzt mal unter Einhaltung aller Sicherheits- und Umweltauflagen genauso einen Schlauchplatzer, haben uns dafür dann ein Spielfeld gesucht, das war das Choreum, und haben dort an zwei Baggern, einer mit Eulfix ausgestattet, einer ohne Eulfix ausgestattet oder ganz normal mit Kugelhahn, genauso einen Schlauchplatzer simuliert. Also versucht, eine realistische Situation nachzubilden mit Spundwänden. Man sagt, da bleibt man hängen oder dotzt mit dem Schlauch an. Der Schlauch platzt. Und dann sieht man einfach mal, wie viel Öl austritt und welches Schadensbild dort auch entsteht. Und in dem Fall waren das 25-Tonnen-Bagger, also eher so Brot-und-Butter-Maschinen, kann man sagen, mit einer Pumpenleistung von knappen 200 Litern die Minute. Also wirklich eher kleinere Maschinen. Und alleine dort in dieser Bewegung, die wir gemacht haben, ein Schwenk und 2-3 Meter Verfahren, waren es an die 40 Liter, die ausgetreten sind bei genau so einer Maschine. Und dazu haben wir dann das Pendant gedreht, natürlich mit Eulfix. Das heißt, das habe ich ja eben schon kurz erklärt, den Schlauchplatzer als solchen können wir natürlich nicht verhindern, aber halt das ganze Schadensausmaß. Und wir haben das auch neutral auswerten lassen, haben entsprechend das Öl nachfüllen lassen, haben das Ganze aufgefangen und haben halt festgestellt, 40 Liter zu guten 400 Millilitern mit Eulfix. Und das ist halt ein Riesenhebel und ein Riesenthema. Und dieses Video haben wir dann, finde ich, ganz, ganz gut, mit einer guten Hook geschnitten, sodass das richtig viral gegangen ist. Also bei Instagram sind wir jetzt fast bei 5 Millionen Views.
Oh.
Und ja.
Also ich hätte mit allem gerechnet, aber 5 Millionen hätte ich nicht gedacht, okay.
Also tatsächlich ja. Und das ist natürlich jetzt auch ein ganz tolles Video, was wir für die Aufklärungsarbeit nutzen können. Und sagen können, genauso sieht es halt schon bei so einer kleineren Maschine aus. Mit einer noch größeren wollten wir das dann auch nicht tun. Und es ist natürlich so ein Thema, was dann auch sehr kontrovers diskutiert wird. Also wir haben unheimlich viele Kommentare erhalten, aber auch viele Fragen dazu. Leute, die es kennen und bestärken und sagen, ja, ganz genau, das gibt es. aber halt auch so die Top-10-Fragen, die wir halt auch immer wieder bekommen. Ne? Und das, wenn man da mal reinschaut, also schaut gerne mal in unsere Kanäle rein und auch in die Kommentare, da ist man teilweise natürlich auch erschrocken, was da für Meinungsbilder kommen oder auch tatsächlich überrascht, was für Fragen kommen, weil es dann doch einfach nicht so klar ist. Ne? Und das ist auch so ein bisschen unsere Mission seit Markteintritt, auch wirklich viel Aufklärungsarbeit dann zu betreiben.
Ja. Mhm. Okay. Also ich bin natürlich schon dazu geneigt, jetzt zu fragen, was sind die drei dümmsten Fragen, die da gestellt worden sind, aber das spare ich mir jetzt lieber. Sag mir mal bitte die drei, nein, das machen wir, glaube ich, nicht. Da kriege ich nachher gleich Puls, wenn ich sowas schon höre.
Nein, das würde ich natürlich nicht tun. Aber was?
Ja, genau, kommt aus dem Boden, geht in den Boden und sowas, ja. Da muss ich dann mit dem Kopf schütteln. Ne? Aber was sind denn die drei, sag ich mal, besten Fragen oder deine drei besten Fragen, deine drei Lieblingsfragen, die da kommen?
Also ich würde, glaube ich, tatsächlich auf die Häufigkeit gehen und das ist das, was ich in der Einleitung schon kurz meinte, das ist das Thema mit dem Bioöl. Und das ist einfach wirklich ein Thema, dass dieses Siegel, sage ich mal, dieses Wording mit Bio einfach so irreführend ist, dass wirklich alle immer denken, naja gut, ich habe ja jetzt hier umgeölt und die Maschine fährt Bioöl und dann ist es wurscht, ob es jetzt ins Wasser läuft oder nicht. Und das ist es halt nicht. Und das ist schon was, also da gucken einen auch viele mit ganz überraschten Augen an und sagen, ach wirklich? Und so, ja, es ist schneller abbaubar, aber da sind auch viele Additive drin, die nicht in den Boden gehören. Und auch das Haftungsthema bleibt trotzdem bestehen. Ne? Und ja, trink doch mal einen Liter Olivenöl, ne? Bioöl ist nicht Olivenöl. Also da muss man schon sagen, da ist ein ganz großer Irrglaube da. Und das ist ja auch so ein Thema, das der Ulrich Hielscher von der Internationalen Hydraulikakademie immer wieder erklärt in seinen Vorträgen und sagt, da muss man wirklich sehr viel Aufklärungsarbeit leisten, dass das nicht der Fall ist. Dann tatsächlich würde ich sagen, Top 2 ist dann, ja, der Schlauch platzt. Aber ihr steuert doch an. Also das war jetzt auch so in den Kommentaren. Ne? Warum kommt denn da jetzt, warum kommt da Öl raus? Ne? Und dass es unangesteuert austritt. Das ist tatsächlich ein Punkt. Und den haben auch tatsächlich Hersteller und Händler diese Fragen. Also es hatte mich jetzt überrascht, weil ich dachte, die auch teilweise Vertriebler, die 20, 30 Jahre ihre Baumaschinen vertreiben, bei denen ich dann denke, gut, ich komme jetzt nicht aus der Hydraulik, aber man muss sich ja vielleicht auch mal Gedanken darüber machen, wie verhält sich denn so eine Maschine eigentlich in so einem Havariefall? Ne? Und ja, da ist eigentlich auch ganz, ganz interessant zu wissen, dass einmal zum einen ist ja die Tankleitung vorbespannt immer und zum anderen tatsächlich auch die Nachsaugventile, die verbaut sind in dieser Leitung. Ne? Also einfach auch, um das Thema Unterdruck zu vermeiden und damit auch Kavitation zu vermeiden, sind genau diese Ventile verbaut in den Leitungen und die sorgen dafür, dass im Falle, wenn diese Leitung nicht mehr geschlossen ist und es die Öffnung gibt, dass halt ungehindert das Öl austritt. Und das kann man sich eigentlich, das ist immer, finde ich, ein ganz schönes Beispiel, so vorstellen wie zu Hause bei der Wasserleitung. Ne? Wenn man da mal einfach mal mit der Axt durchhauen würde, ne, da ist auch ein Basisdruck von 4-5 Bar. Wie viel Wasser dann rauskommt, da wäre man auch überrascht. Also es ist eigentlich genau das. Und das ist so ein Thema, dass die Menschen denken, ja, der Schlauch platzt, aber wenn ich da jetzt nicht gerade die Leitung weiter ansteuere, dass dann kein Öl rauskäme und das ist falsch. Und das ist so Top 2, würde ich sagen. Tatsächlich dritte Frage, wie oft passiert denn überhaupt sowas? Also so dieses, ja, ich habe das ja vielleicht, also der andere hat es oder das ist einmal im Jahr oder da brauche ich doch jetzt keine Lösung für, wenn das nur einmal im Jahr ist. Und da ist eigentlich immer ganz nett, da muss man einfach nur mal sagen, schaut doch mal in der Buchhaltung nach euren Belegen von mobilen Hydraulik-Service-Anbietern. Also wenn ich hier im Raum Köln einfach mal schaue, es gibt die drei großen, ne, die gibt es deutschlandweit und auch international hier. Und wenn ich dann aber noch schaue, wie viele regionale Anbieter es gibt, die irgendwie alle 365 Tage im Jahr, 24/7 mit einer Stunde Wartezeit ihren Schlauchservice anbieten, dann weiß man schon, wie oft das Ganze auch vorkommt. Und wir sind da auch im Austausch mit genau diesen Anbietern, die ja auch happy sind, dass wir dafür eine Lösung haben. Und dass sie sich, also weil sie sehen ja immer, was passiert, wenn sie zu diesen Baustellen kommen. die uns tatsächlich auch Einblick in ihre Zahlen gegeben haben. Und einer dieser Anbieter, den haben wir auch in unseren FAQs drin bei Insta und LinkedIn, hat jetzt gesagt, dass er 2025 in Deutschland und Österreich in Summe 160.000 Jobs abgewickelt hat und in der Mobilhydraulik so circa 70%, das heißt 120.000 Schlauchreparaturen durchgeführt hat. Ja. Durch Schlauchplatzer oder defekte Schläuche. Und dann weiß man schon, dass das sehr relevant ist, dass das sehr oft vorkommt und dann tatsächlich auch in der ganzen Branche über alle Maschinen, nicht nur im Abbruchbereich.
Hm. Ja, das sind natürlich schon Zahlen, die beeindrucken, Andreas, ne?
Definitiv. Also das war jetzt wahrscheinlich überwiegend Baumaschinenbranche, gehe ich mal davon aus. Ne? Also wenn du dann noch
das
überlegst.
Das war mobil, genau.
Also mobil allgemein. Mhm. Also kommunal,
ja,
aber
auch auf Baumaschinen bezogen, ja, okay. Ist richtig.
Ja, ist
genau, das ist
Wahnsinn,
einer der,
ja,
Top 3.
Mhm. Ja.
Mhm. Und das war von das einem Jahr in zwei Ländern. Und ne, mit diesem Verschmutzungspotenzial, was man dahinter kennt, das ist schon immens.
Und das war ein Anbieter jetzt, dieses Schlauchservice, ne, den ihr da...
Das ist der ein Anbieter,
hat.
Ja. Ganz
und wenn
genau.
Du dann die Top 3, klar, ich meine, man kennt sie, wenn man am Markt ist. Und wenn du dann die ganzen Kleinen noch berücksichtigst, ja, da kommst du ja auf 400.000, 500.000 Schlauchplatzer, kommst du ja locker, meiner Meinung nach, ne, denke ich mal im Jahr.
Ich denke mindestens. Mindestens, ja, tatsächlich. Es ist aber etwas, das ist ja auch so ein Thema, diese Relevanz und Bedeutung wurde ja von Anfang an immer hinterfragt. Die haben wir uns natürlich ja auch selber gefragt, passiert das nur bei uns? Nein, natürlich nicht. Das heißt, auch das haben wir versucht zu recherchieren und da gibt es natürlich sehr wenige belegbare Zahlen, sodass wir da sehr froh waren, auch über die Transparenz und Offenheit dieser Anbieter, dass wir genau Einblick in solche Zahlen auch mal bekommen haben, weil das für uns auch sehr aussagekräftig ist. Und eigentlich noch ein anderer Faktor, der ganz interessant ist, wenn man und auch aber tatsächlich nicht sauber belegt, ist halt der Recyclinganteil von Hydrauliköl in der Mobilhydraulik. Da gibt es ja auch ganz verschiedene Angaben und Quellen und das, was wir so bisher gelesen haben, sind halt, dass man in der Mobilhydraulik so eine Recyclingquote von 50-70% des Öls hat. Ich weiß nicht, ob ihr da noch andere Zahlen kennt, aber das sind zumindest die, die uns bekannt sind. Und da fragt man sich ja schon, wo ist das restliche Öl? Ne?
Mhm. Ja.
Und das sind alles so Indikatoren. Und wenn man das den Menschen erklärt, dass sie schon wach werden und denken, wow, das hat schon einen Impact oder ist halt wirklich wichtig. Und ja, dann auch tatsächlich, du hattest es eben gefragt, wie kommt es im Markt an? Ich glaube, das habe ich noch nicht vollumfänglich beantwortet. Also grundsätzlich sehr positiv und wirklich auch so dieses, na, endlich gibt es mal eine Lösung. Und dann auch natürlich sehr Zielgruppen unterschiedlich. Also wir sprechen halt mit OEMs, wir sprechen mit Händlern, wir sprechen mit den Endkunden, weil die ja auch erstmal Bescheid wissen müssen, mit Maschinisten, wir sprechen mit Medienvertretern, wir sprechen mit verschiedenen Normausschüssen, mit Initiativen, wie zum Beispiel Hydraulik-Initiative. Wir sprechen mit Berufsgenossenschaften. Wir sind Mitglied im Arbeitskreis Hydraulik beim VDBUM, um dort auch Aufklärungsarbeit zu leisten. Ja, dann tatsächlich aber auch ganz wichtig, mit den Auftraggebern zu sprechen, auch zum Beispiel mit Kommunen zu sprechen, in den Austausch zu kommen und mit Wasserversorgern, weil die ja oft gar nicht wissen, was da eigentlich passiert. Und am Ende sind natürlich auch diejenigen, die den Schaden tragen. Also das heißt, im Fall von so einem Schlauchplatzer, der Bagger zieht ja weiter zur nächsten Baustelle, aber der Schaden ist halt genau in dieser Parzelle, ne? Und oft wissen ja die Auftraggeber gar nicht, was da so passiert. Und wir haben sehr, sehr viele und sehr verschiedene Ansprechpartner. Und je nachdem, mit welcher Zielgruppe man spricht, sind dann auch die Reaktionen sehr unterschiedlich. Aber ich würde sagen, grundsätzlich sehr positiv.
Cool. Ja. Kannst du vielleicht noch ein Beispiel machen? Ihr hattet ja diesen Test bei dem Video. Was hätte es denn gekostet, wenn man diesen Schaden dann sozusagen, wenn man den fachgerecht beheben wollen würde? Also ja. Boden abtragen etc. und Co. Was wäre da auf einen zugekommen, so ungefähr?
Mhm. Ja, also das haben wir auch durchgerechnet und in diesem Fall von diesem Video waren wir bei knapp 290 Quadratmetern, die man hätte sanieren müssen. Wir haben eine Sanierungstiefe von einem Meter angenommen und haben das einmal mit den wichtigsten Position durchgerechnet. Das heißt, die Entsorgungskosten, die Transportkosten, Stillstandskosten. Wir haben jetzt noch gar nicht die Nachverfüllung, also Material, das ersetzt werden müsste, eingerechnet, auch nicht von den Transporten. Und Öl, das nachgefüllt werden muss. Also genau diese ganzen Hauptkostentreiber haben wir angenommen und sind da schon auf über 20.000 Euro gestoßen. Mhm. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja, warum habt ihr da Hunden und Schwenk von 180 Grad gemacht? Natürlich, jede Baustellensituation ist anders. Manchmal muss ich mehr verfahren, manchmal weniger. Manchmal muss ich den Oberwagen nur 90 Grad schwenken, um ablegen zu können. Aber selbst wenn man auch nur die Hälfte der Zeit annimmt oder man nimmt jetzt tatsächlich nur die Hälfte der Fläche an, ist man locker immer bei 10.000 Euro. Und das ist wirklich schon klein gerechnet. Also wir haben auch schon mit anderen Kunden gesprochen, die saniert haben. Auch jetzt zum Beispiel in dem ganzen Kontext vom Gleisbau, ne, was das kostet mit den ganzen Unterschichten. Und die müssen ja immer einen bestimmten Meteranzahl an Schiene und Unterbau dann tauschen. Da ist man locker bei 50.000 Euro. Aber das sind natürlich auch Sonderfälle. Ne? Das würde ich jetzt nicht als Standardwert annehmen. Das heißt, und das ist auch so das Argument, wo ich immer denke, nachhaltig, schön und gut, ja. Viele sagen ja immer, das kostet, aber in diesem Fall muss man tatsächlich sagen, dass sich das mit einem ersten Schlauchplatzer schon finanziell amortisiert hat, wenn man einfach voraussetzt, dass man auch saniert, ne? Und damit auch das tut, was gefordert.
Vollkommen richtig. Ja. Ich meine, 20.000 Euro sind natürlich zum einen eine gewisse Summe, die man dann bezahlen muss. Mhm. Zum anderen dauert das ja auch einfach Zeit. Also das ist ja nicht so, dass man dann da einfach mal kurz eine halbe Stunde lang im Boden rumbuddelt und dann ist wieder gut. Das heißt, die Baustelle steht ja und das ist ja meistens dann noch viel schlimmer, der Termindruck dahinter. Wir müssen ja irgendwie mal fertig werden. Mhm. Und da kann ich mir vorstellen, da ist natürlich richtig Dampf unterm Kessel nachher. Insofern, dass einfach sagt, hey komm, lass gut sein, ne? Grab ab, füll auf, weiter geht's. Ne? Wir haben da nicht ewig Zeit.
Absolut, absolut, genau. Und viele sind sich halt dann auch genau dieser Haftung aber auch nicht bewusst. Ne? Und aber ich glaube, in Summe muss man sagen, genau das ist der richtige Ansatz, ne, den wir gehen. Und man kann es einfach es hat einfach viele positive Effekte und über die kann man auch argumentieren. Und selbst die Personen, die jetzt nicht super nachhaltig sind, verstehen das dann danach, ne, und sagen, okay, es bringt mir halt tatsächlich was.
Ja, ja, definitiv. Mhm. Sehr, sehr spannendes Thema, Nadine. Ganz zum Schluss vielleicht noch, was würdest du dir, du bist ja jetzt in der Hydraulikbranche angekommen, würde ich mal sagen, du kennst dich sehr gut aus, finde ich super. Was wünschst du dir denn oder was wünscht ihr euch denn für die Zukunft?
Also tatsächlich jetzt in Bezug auf unser Thema, würde ich sagen, gibt es zwei Wünsche. Also zum einen würden wir uns sehr klar wünschen, dass die OEMs, also die Hersteller, sich einfach mehr verantwortlich zeigen und auch genau über dieses Szenario nachdenken und überlegen, klar, die liefern eine intakte Maschine aus. Aber was passiert im Schadensfall? Und was könnte ich tun, um meine Maschine einfach besser zu machen? Und wir haben das auch letztes Jahr ja auf der Bauma gesehen. Super viele spannende Innovationen und spannende Themen, sei es KI-Themen dann entsprechend oder autonome Steuerung oder andere Digitalisierungsprojekte. Also es gibt schon sehr viele spannende Innovationen in der Baubranche. Aber tatsächlich dann auch einfach mal so an den Basics arbeiten, ne? Und genau dieses Thema in dem Fall mit der Hydraulik auch in den Griff zu bekommen und vielleicht einfach mal als Ziel zu setzen, den saubersten und sichersten Bagger zu bauen, der vielleicht noch andere Features hat und auch noch viele technische Innovationen, aber genau da mal anzusetzen und wieder zurück zu den Basics und sagen, also die Trägermaschine und das, was ich ausliefer, das muss schon irgendwie auch sauber sein, auch in Havariefällen. Das wäre ein Wunsch. Und der zweite Wunsch wäre tatsächlich dann auch zu sagen, dass die Branche noch nachhaltiger wird. Also was heißt noch? Also weiter den Weg geht und auch sich dafür öffnet und einfach da auch genau auf solche Konzepte setzt. Ne, wir sind ja jetzt ein Baustein von vielen. Lasst es auch das Thema Kreislaufwirtschaft sein. Also genau diese Themen, da gibt es ja viel Bewegung jetzt auch drin, was wir sehr gut finden. Aber da tatsächlich auch zu sagen, ich investiere jetzt mal in eine Innovation, die auch nachhaltig zugleich ist, aber dann ja auch nicht im Kontrast steht zum ökonomischen Nutzen. Und ich denke, wenn man so ein bisschen umdenken würde und das Ganze einfach so angehen würde, dann wäre es einfach ein super Schritt in die Zukunft.
Mhm. Ja, ich würde sagen, ich spreche mal für die Hydrohelden, deshalb gibt es uns ja, dass wir so Themen bespielen, dass wir darüber sprechen. Ich kann das nur unterstreichen und befürworten, deine Wünsche sozusagen. Wir denken da in die gleiche Richtung, Andreas, würde ich behaupten. Von dem her, sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Sehr schön, dass ihr da eine Lösung geschaffen habt. Und von unserer Seite wünschen wir euch natürlich maximalen Erfolg. Wir sehen uns ja laufend, also ob es online ist oder offline sozusagen, bei der nächsten Messe zumindest dann. Und sagen an der Stelle Dankeschön, Nadine, für deinen tollen Beitrag. Freut mich, dass du in der Hydraulik angekommen bist. Und wir verlinken natürlich eure Kontaktdaten und die Informationen in den Shownotes und wünschen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern viel Spaß bei dieser Folge oder hatten hoffentlich viel Spaß bei der Folge und sagen bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Tschüss.
Ciao.